Willkommen, liebe Filmfreunde, zur mittlerweile 9. Ausgabe des Filmabend-Info-Podcasts, der letzten Ausgabe für dieses Jahr. Ich bin Omar Bitsch von Filmabend-Info und begrüße wieder Frankie von Frankies Filmecke, der live zugeschaltet aus Berlin ist. Hi, Frankie.
Hallo, Omar, und ein ho, ho, ho und fröhliche Weihnachten an die Zuhörerschaft.
Genau, von mir natürlich auch und guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe mir auf jeden Fall als guten Vorsatz fürs neue Jahr vorgenommen, dass der Podcast dann mal ein bisschen regelmäßiger vonstatten geht. Leider wollte das Schicksal bei uns in den letzten Wochen irgendwie immer, dass irgendwas dazwischen kommt, immer wenn wir uns vorgenommen hatten, den aktuellen Podcast aufzunehmen. War ein bisschen ungünstig und es hat dann auch dazu geführt, dass eigentlich hatten wir vor, Law Abiding Citizen zu besprechen, haben auch dann die Zuhörer aufgerufen, uns eine Top 5 ihrer Selbstjustizfilme zu schicken. Leider ist es jetzt schon eine Weile her und es haben sich wieder so viele neue Themen angesammelt, dass wir uns entschlossen haben, das Ganze erstmal zu streichen und uns eher auf Avatar und Zombieland zu konzentrieren, die ja einfach aktueller sind und glaube ich auch im Moment mehr Leute interessieren als Law Abiding Citizen. Ja, wird man dann sehen, was das neue Jahr bringt.
Ja, wie gesagt, also mein guter Vorsatz ist, ich muss wieder öfter ins Kino gehen und mehr Filme gucken und wie gesagt, dass wir uns irgendwie regelmäßiger zum Podcast verabreden dann, damit die Zuhörer nicht so lange leiden müssen, wie sie unsere Stimmen wieder hören dürfen.
Richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was mich auch ein bisschen überrascht hat, ich war dieses Jahr eigentlich häufiger im Kino als so die letzten Jahre.
Müsste ich nachgucken, weiß ich nicht. Es kann sein, aber...
Da können wir am Ende nochmal drauf kommen, weil wir haben uns auch jetzt vorgenommen, für diesen Podcast am Ende dann ein bisschen mal das Jahr 2009 Revue passieren zu lassen.
Ja, ganz hier, weil es kein anderer macht, machen wir es eben.
Genau, ist noch niemand auf die Idee gekommen, mal was über die besten Revue Filme in diesem Jahr zu verlieren, deshalb springen wir da mal ein, füllen die Marktlücke. Ja, was euch in diesem Podcast erwartet, wie gesagt, der große Überblockbuster Avatar, der vor ein paar Tagen im Kino gestartet ist, wird von uns etwas ausführlicher besprochen werden. Mhm. Und ich glaube, also ich habe jetzt noch nicht so ausführlich mit dir drüber geredet, wie du ihn fandest, aber ich nehme an, dass unsere Meinungen da doch etwas auseinandergehen. Daher wird es sicher ganz interessant.
Ja.
Und dann könnten wir noch Zombieland besprechen, den ich letztens gesehen habe, ziemlich gut fand, aber du hast ihn leider nicht gesehen, deshalb werde ich mich dann auch ein bisschen kürzer fassen.
Ja, es war eigentlich geplant, den zu gucken, aber es kam dann was dazwischen und aus der großen Gruppe wurden dann irgendwie ganz wenige Leute und dann haben wir es ganz abgeblasen. Insofern, ich werde den auf DVD unbedingt nachholen, weil ich habe nur Positives gelesen und gehört.
Ja.
Insofern.
Ja, das macht, glaube ich, mehr Sinn, Zombieland in einer großen Gruppe mit Männern zu schauen. Ich will es jetzt nicht als Fehler bezeichnen, aber ich war mit einer Freundin im Kino, die mit Horrorfilmen generell irgendwie nicht so viel anfangen kann und die war da ziemlich gelangweilt von. Und ich glaube, mit ein paar Kumpels oder so wäre das Ganze eine ganz andere Erfahrung gewesen. Aber egal, da können wir dann später noch mal zukommen.
Okay.
Aber als Einstieg in die heutige Sendung präsentieren wir mal wieder ein paar neue Trailer, die in den letzten Wochen gekommen sind. Da sind ganz interessante Filme dabei. Und den Anfang macht, ist es Ridley oder Tony Scott? Ich nehme an, es ist Ridley Scott.
Nee, es ist Ridley Scott, genau.
Genau. Macht Ridley Scotts neuer Film Robin Hood, bekannte Geschichte. Bekannte Schauspieler, Russell Crowe. Und wenn man den Trailer sich mal das erste Mal ansieht, dann kommt einem alles auch irgendwie so ein bisschen bekannt vor von Gladiator, würde ich sagen. Es erinnert einfach alles sehr an die letzte Zusammenarbeit von Russell Crowe und Ridley Scott. Oder ich weiß gar nicht, ob es die letzte war, aber die bekannteste auf jeden Fall.
Ja, die bekannteste definitiv. Die letzte war es nicht, die...
Genau, das war hier...
Ein gutes Jahr oder so?
Ja, egal.
Wo er in Südfrankreich da irgendwie auf dem Weingut. Aber wir schweifen ab.
Richtig. Und wir verzichten bei dem Film auch mal aufs Reinhören, weil der Trailer bietet eigentlich nicht viel Dialog aus einem kleinen Fetzen und besteht eher aus Musik und Geräuschen, deshalb bringt es nicht so viel.
War ja der erste Teaser, um anzujucken.
Ja. Aber was mir aufgefallen ist an dem Film, so im Vergleich zu den anderen Robin Hood-Verfilmungen, die ich jetzt kenne, ganz besonders im Vergleich zu Man in Tights, wirkt das Ganze doch eher düster und ich sag mal viel ernster und erwachsener als jetzt die üblichen Robin Hood-Verfilmungen, die eigentlich immer so ein bisschen absichtlich cheesy sind, würde ich mal sagen. Auch die Kevin Costner-Verfilmung war ja in großen Teilen doch eher so Comedy-lastig und das hier sieht jetzt einfach eher nach Gladiator-mäßig düstere Erwachsenenunterhaltung aus. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ich meine, der Teaser verrät jetzt halt auch nicht so viel von der Story und vom grundsätzlichen Feeling des Films und ich weiß echt noch nicht, was ich davon jetzt erwarten soll. Ja, was ist so dein Eindruck?
Ja, ich hatte, ich glaube, als ich den Teaser geblockt habe, auch irgendwie diese Gladiator 2-Referenz mit eingebracht, weil, wie du schon sagtest, also erstmal merkt man total, Ridley Scott ist wieder am Werk. Also ich finde, das merkt man auch schon auf den paar, weiß nicht, den 2 Minuten, diesen Fetzen da, dass wer dahinter steht. Und ja, dazu die Kombination mit Russell Crowe und dazu das relativ düstere Setting. Erinnert so ein bisschen optisch und stilistisch an den Anfang von Gladiator, wo die eben gegen die Germanen kämpfen.
Die Barbaren, ja.
Ja, genau. Ja. Und na jedenfalls, also wie du schon sagtest, interessant ist sicherlich, dass das auf jeden Fall ein düsterer ja, Angriff oder Aufgriff der Thematik sein wird. Was ja vielleicht nicht ganz schlecht ist, weil es gibt eben wirklich angefangen in den 30er Jahren mit Errol Flynn und sowas, gab es ja nun unzählige Verfilmungen, dann eben auch persifliert durch deinen Men in Tights und sowas. Aber ja, ich weiß es nicht. Also ich war auch anfangs, als ich das so gelesen habe, dass Ridley Scott Robin Hood macht, habe ich mir dann auch gedacht, wie Robin Hood schon wieder. Und dann gab es irgendwie auch die Geschichte, dass irgendwie hier Russell Crowe eine Doppelrolle spielen sollte oder so, nicht?
Den Sheriff von Nottingham
Ja,
und
das
Robin
wurde ja
Hood.
aber dann auch wieder, glaube ich, verworfen oder so, ne? Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Im Kino ist das bestimmt eine Wucht. Sicherlich so aus optisch, tontechnischer Sicht, wie das mit der Story ist. Na gut, es wird ja sicherlich sich nicht wirklich davon unterscheiden zu den Vorgängern. Insofern schauen wir mal.
Ja, den Unterschied zu den Vorgängern, abgesehen von dieser grundsätzlichen düsteren Stimmung oder so, finde ich jetzt zum Beispiel, sieht es in dem Teaser einfach so aus, dass Russell Crowe hier eher so den Badass Robin Hood gibt. Und ansonsten ist Robin Hood ja eher so ein nobler Held, der grundsätzlich jetzt nicht wirklich brutal oder
Genau.
so zu Werke geht, sondern einfach so ein Sympathieträger und sympathisch. Und hier scheint er eher so in die Gladiator-Richtung zu gehen und einfach so einen krassen, brutalen Typen zu spielen.
Na, ist ein
Ja, das wäre dann, hast du mein Handy gehört gerade?
Ja, habe ich.
Macht nichts. Das wäre dann Robin Hood.
Genau, das war jetzt ein schönes Schlusswort, das Piepen.
Genau, Zeit vorbei. Kommen wir zum zweiten Trailer, den ich sehr interessant finde. Und zwar geht es um die Fortsetzung einer Comic-Verfilmung, die ich, als sie rauskam, ich glaube letztes Jahr oder vor 2 Jahren, ich fand, dass es eine der besten Comic-Verfilmungen der letzten Jahre war, eigentlich übertroffen nur von The Dark Knight. Und zwar geht es um Iron Man 2. Und da hören wir mal rein, da gibt es nämlich ein bisschen mehr Dialog.
Could we pick up now where we left off? Mr. Stark, please.
Yes, dear.
Could I have your attention?
Absolutely.
Our priority here is to have you turn over the Iron Man weapon to the American people.
Well, you can forget it. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace.
We're adjourned for the day. You've been a delight.
Okay, give me a smooch for good luck. I might not make it back.
Go get him, boss.
You complete me.
From a family of thieves and butchers. And now, like all guilty men, you try to rewrite your own history. And you forget all the lives the Stark family has destroyed. There will be blood in the water, and the sharks will come.
Ja, Frankie, was sagst du?
Ich muss ja erstmal an dieser Stelle gestehen, ich habe Iron Man 1 noch gar nicht gesehen.
Buh. Wie, du hast den nicht gesehen? Ich dachte die ganze Zeit, wenn ich dich davon vollgelabert habe, dass du ihn schon gesehen hast.
Nein, das habe ich mir gut getan anscheinend. Nein, ich weiß es nicht.
Du hast einfach mein ganzes Gefeiere da abgenickt und...
Ja, ich habe wunderbar und... Aber er steht auf meiner zu gucken Liste für 2010 definitiv, sowohl der erste als auch die Fortsetzung auch 2010, ne?
Ja.
Also wie gesagt, Trailer hat mir auch gut gefallen. Irgendwie stehe ich seit neuestem total auf Robert Downey Jr., ich weiß nicht.
Total,
ja. Inzwischen habe ich echt sogar Lust, Sherlock Holmes zu gucken, wo ich ja am Anfang gar nicht so angetan davon war, aber gut, ich schweife jetzt wieder ab. Nee, wie gesagt, also Iron Man 2 Trailer, allein schon mit der musikalischen Untermalung von AC/DC, dazu eben Mickey Rourke als Whiplash, ne, ich glaube.
Ja.
Und Scarlett Johansson finde ich auch scharf, insofern, also ich glaube, ich muss dann nächstes Jahr definitiv ins Kino gehen, um den zu gucken. Also ich fand den toll und du hast ja schon erwähnt, dass du ihn toll fandest, insofern.
Ja, also musst du auf jeden Fall sehen, ist wie gesagt eine der besten Comic-Verfilmungen. Und Robert Downey Jr. auf jeden Fall hat gerade in den letzten 2 Jahren jetzt ja einen unglaublichen Karriereschub hingelegt. Und es sah alles vor ein paar Jahren, kann ich mich erinnern, noch ganz anders aus, dass er da irgendwie im Knast war oder zumindest verurteilt wurde wegen Heroin und allem und seine Karriere eigentlich schon beendet schien und die scheint jetzt erst richtig loszugehen. Ist auf jeden Fall ein guter Schauspieler und ich finde ihn auch sehr sympathisch. Mhm. Zum Trailer, ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Mickey Rourke hier als Böser macht auch einiges an Eindruck. Der Soundtrack ist auch ziemlich cool hier mit AC/DC, Shooter Thrill. Passt, finde ich, ziemlich gut so zum Pacing von dem Trailer und so. Und es sieht echt gut aus. Ja. Ich hoffe nur, ich finde Scarlett Johansson, finde ich, auch heiß. Wer nicht. Allerdings fand ich im ersten Teil gerade hier Pepper, heißt es, glaube ich, seine Sekretärin da, seine Assistentin. Gwyneth Paltrow, finde ich, ist total süß im ersten Teil. Und ich hoffe, dass die im zweiten dann nicht irgendwie eine kleinere Rolle hat, weil dann Scarlett Johansson da die weibliche Hauptrolle spielt oder so. Aber wird man sehen müssen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Film und ich hoffe auf jeden Fall, dass das Franchise dann auch noch ein bisschen weitergeht. Ich meine, ich glaube, mittlerweile sind schon 5 Spider-Man-Teile geplant, also Teil 4 und Teil 5 sind schon geplant, soweit ich weiß. Da finde ich, bin ich eher interessiert an Iron Man, dass es weitergeht. Was ich auch ein bisschen verwunderlich fand, weil ich war ja früher ziemlicher Comic-Fan und habe so ziemlich alle Comic-Serien gelesen oder die großen zumindest. Und Iron Man war irgendwie immer die Serie, die mich am wenigsten interessiert hat. Ich weiß auch nicht warum, aber ich fand den überhaupt nicht interessant und habe es auch ganz selten gelesen. Und das ist jetzt dann die Verfilmung, eine der besten Comic-Verfilmungen überhaupt. Das hat mich dann schon sehr überrascht. Vor allem, weil ich gelesen habe, als ich gelesen habe, dass es verfilmt wird, war ich da eben auch nicht gerade vom Hocker gerissen, weil wie gesagt, ich fand die Comics nicht so interessant, aber Überraschungen gibt's immer wieder.
Ja, zu deiner Frage mit dem dritten Teil, meines Erachtens, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, der wurde schon mal mindestens mal erwähnt, dass Favreau, wie man den auch immer ausspricht, der Regisseur, doch für 3 Teile, glaube ich, unterschrieben hat. Insofern, also ich denke mal auch, also nachdem der erste Teil finanziell wirklich Überraschungshit war und der zweite ja so ein Gesetz der Serie eigentlich noch ein bisschen besser laufen müsste, theoretisch, denke ich mal, dass ein dritter auf jeden Fall noch kommt. Also,
ja. Wollen wir es hoffen?
Ja, schauen wir mal.
Der dritte Trailer zu einem etwas kleineren Film, aber nichtsdestotrotz sieht er mindestens genauso unterhaltsam aus. Und zwar geht es um Kick-Ass, eine Verfilmung einer Graphic Novel. Ich glaube, wir haben im letzten Podcast schon mal über den ersten Trailer gesprochen, der da kam. Und es ist mittlerweile der zweite Trailer. Der erste ist ein bisschen eher auf den Humor eingegangen und die Story. Und der zweite zeigt jetzt so ein bisschen, was uns da actionmäßig erwartet. Und da hören wir mal rein.
So, can you talk a little more about what you might want for your birthday?
Can I get a puppy?
You want to get a dog?
Yeah, a cuddly fluffy one. And a Bratz movie star makeover, Sasha. I'm just fucking with you, Daddy. I love a Benchmade Model 42 butterfly knife.
Oh, child. You always knock me for a loop.
Tool up, honey bunny. It's time to get bad guys.
As a little kid.
Okay, you cunts. Let's see what you can do now.
Oh. are you?
I'm that girl.
Jo, also die Action erinnert mich so ein bisschen im Trailer so ein bisschen an Kill Bill mäßig. Das sieht alles so ein bisschen überzeichnet und over the top mäßig sehr gory aus. Mein erster Gedanke, als ich den gesehen habe, war, ich bin mal gespannt, was die FSK dazu zu sagen hat, vor allem, weil sie ja ein kleines Mädchen ist, dass da sich durch die Leute metzelt. Ich fand auch diese Intro-Szene mit Nicolas Cage da und seiner Tochter am Tisch und wie er drüber redet, was sie sich zu Weihnachten wünscht, fand ich ziemlich lustig. Vor allem im Kontext dann mit dem Rest des Teasers, was da ihre Lieblingsbeschäftigung anscheinend zu sein scheint. Ja, wie sieht's bei dir aus? Freust du dich auf den Film?
Also wir hatten ja zumindest das zweite Mal, dass wir darüber reden. Ich glaube, du hattest den irgendwie angesprochen, als es um die Comic-Con-Sachen ging, und da hattest du ja schon erzählt, dass es so irgendwie auch mit Nicolas Cage, dass der Film so ein bisschen anders ist, als man sich denken könnte. Auch eben, weil da eben Kinder mitspielen. Und nach dem ersten Trailer, ja gut, der war ja wirklich nur so ein bisschen locker, leicht getrimmt. Und nach der, also dieser Red Band-Trailer, der haut dir nun wirklich rein. Also auch sowohl was Gewalt als auch wie als Schimpfwort angeht. Und so auf den ersten Blick ist es schon ein bisschen komisch, wenn auf einmal, weiß nicht, so ein 10-jähriges Mädchen anfängt, Fuck zu sagen oder Kant oder so im Film. Mhm. Aber dann, ja, ich weiß nicht, actionmäßig sieht es auf jeden Fall interessant aus. Man müsste mal sehen, wie das in die restliche Story eingebettet ist. Scheint auf jeden Fall ein lustiges Projekt zu sein. Und wie du schon sagtest, also die FSK wird da wahrscheinlich die Probleme mit haben. So von der Action hat mich so ein Teil auch so ein bisschen an Wanted erinnert, wenn nicht ganz so überstyled. Schauen wir mal. Also ich finde interessant. Nicolas Cage mag ich sowieso, auch wenn er meistens Scheißrollen hat in der letzten Zeit. Aber ich weiß gar nicht, hat der Film einen deutschen Verleih?
Ich habe noch keinen Starttermin gefunden.
Ja, das ist wieder so eine Sache. Nee, man müsste mal schauen. Auf jeden Fall, das steht ja auf meiner Liste für Filme, die man im Auge behalten sollte fürs nächste Jahr, wenn er überhaupt in Deutschland ins nächste Jahr kommt. Ansonsten eben DVD schon mal. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Also ich werde ihn mir dann angucken. Ja, doch. Angucken werde ich ihn mir.
Das Interessante war auch, dass irgendwie im Vorfeld wollte kein Studio den Film produzieren, weil die eben gesagt haben, dass es nicht vermarktbar ist, wenn er vor allem eben wegen dem kleinen Mädchen und so, und dass es niemand sehen will, wie das kleine Mädchen da Leute abmetzelt oder so. Und der Regisseur hat es dann wohl irgendwie auf eigene Faust mit zusammengeliehenem Geld oder so gedreht und hat dann letztendlich doch ein Studio gefunden, das es dann nachträglich eben abgekauft hat. Also scheint dann schon irgendwie zu funktionieren, wenn man es fertig gemacht hat erstmal.
Ich glaube, Lionsgate hat in den USA gekauft, ne?
Ja.
Das ist ja so der spezialisiert auf solche Sachen.
Ja, genau.
Nee, wie gesagt, also wenn er eben, wie du gesagt hast, der Regisseur sein eigenes Geld da reingesteckt hat, dann scheint es ja ihm das Projekt am Herzen gelegen zu haben. Insofern.
Ja, ist auf jeden Fall keine schnöde Auftragsarbeit oder so.
Deswegen könnte es also auch inhaltlich was Gutes werden. Schauen wir mal. Wie gesagt, also.
Ja, und es wirkt halt einfach alles so ein bisschen ziemlich originell und anders als so die anderen Verfilmungen, die man so kennt von Graphic Novels und so. Ja. Und das mag natürlich auch dran liegen, dass er da eben keinen Druck vom Studio hatte, die ihn dazu gezwungen haben, das so zu machen, wie sie es wollen oder so. Ja. Okay, das waren die Trailer. Dann kommen wir mal zu den Reviews. Avatar. Ich muss sagen, ich freue mich auf Avatar schon seit 2 oder 3 Jahren, als ich zum ersten Mal gehört habe, hier James Camerons neues Projekt. Und er hat schon ganz am Anfang, bevor er überhaupt angefangen hat, den Film zu drehen, hat er schon ziemlich vollmundige Versprechen davon sich gegeben, dass es revolutionäre Technik sein sollte, die das Kino absolut revolutionieren wird und verändern wird. Fotorealistisches CGI wurde ganz oft gesagt und sowas. Und da wurde ich natürlich hellhörig und dachte mir, okay, mit James Cameron würde ich zutrauen, dass er wirklich so einen Meilenstein des Kinos oder sowas hinbekommt, dass das Kino auf Jahre oder Jahrzehnte verändern wird oder so. Und es gab, wie es halt im Internet so ist, von Anfang an gab es dann Leute, die ja so einen Hype angefangen haben, der sich dann irgendwann verselbstständigt hat und immer größer wurde und so. Und es wurde echt schon vor 1 oder 2 Jahren wurde Avatar schon, bevor man die ersten Bilder gesehen hat, also so mit Star Wars verglichen, und dass Avatar eben für unsere Zeit das neue Star Wars sein könnte oder sowas. Und es war natürlich klar, dass der Film, wenn er dann rauskommt, diese Erwartungen nicht ganz erfüllen würde. Und es fing schon an, als der erste Trailer kam. Da wurde dieser ganze Hype schon ein bisschen entzaubert durch die Reaktionen dann. Weil es gab viele, die da dran dann rumgemeckert haben, denen die Spezialeffekte dann eben nicht so übermäßig toll vorkamen. Die vor allem meinten, dass diese Spezialeffekte aussehen würden wie aus einem Computerspiel, aus so Cutscenes. Ja, aber das war es nicht nur du, das war wirklich so, das war schon eine weit verbreitete Reaktion in den Blogs und so. Mhm. Und einer der Kritikpunkte waren auch, dass diese Aliens, diese Navi, dass sie aussehen würden wie Stümpfe oder sowas. Also wurde echt kein gutes Haar an dem Trailer gelassen, an dem Film. Und nach dieser ganzen Reaktion, es war einfach so die Gegenbewegung zu diesem natürlich total ungerechtfertigten Hype vorher, weißt du? Aber wenn du dir dann da die ganzen Reaktionen zum Trailer durchgelesen hast, hattest du manchmal einfach den Eindruck, das wäre der mieseste Film dieses Jahr oder so, oder keine Ahnung. Und ich wusste ganz ehrlich nicht, als ich dann im Kino war, ich hatte echt keine Ahnung, was ich jetzt erwarten soll. Ja, aber ist das jetzt der Film, auf den ich mich 2-3 Jahre gefreut habe, oder ist es eher die Enttäuschung, nach der es dann nach dem ersten Trailer aussah oder so? Und ich muss sagen, ich war im Endeffekt dann doch positiv überrascht, habe allerdings auch einiges auszusetzen an dem Film, wovon ich vorher dachte, dass es eben nicht der Fall sei. Ich gehe mal kurz auf die Story ein, und die ist auch recht schnell erzählt, vor allem mag sie dem einen oder anderen auch ziemlich bekannt vorkommen. Es geht um Jake Sully, heißt er, glaube ich, oder Jack Sully. Es ist ein Marine in der Zukunft, der eine Reise antritt nach Avatar, um da seinen verstorbenen Bruder in einem Projekt zu ersetzen. Es geht darum, dass die Menschen beziehungsweise eine Firma aus der Erde auf dem Planeten Pandora die Rohstoffe dieses Planeten abbaut und dort eben Probleme hat mit den Ureinwohnern dieses Planeten, die nicht aus ihrem Lebensraum freiwillig gehen wollen und das eben nötig, um diesen Rohstoff abzubauen. Und Jack Sully soll dann in seinem Avatar-Körper für das Militär eben dafür sorgen, dass diese Navi sich da verziehen und dass die Menschen da freie Bahn haben. Als er dann aber Kontakt zu diesen Lebewesen da aufnimmt, verbündet er sich schnell mit ihnen und führt dann praktisch deren Widerstand gegen die Menschen an. Und ja, wenn man schon ein paar Filme gesehen hat, vor allem, ich sag mal, Der mit dem Wolf tanzt, Pocahontas oder Last Samurai, dann kennt man die Geschichte. Und was mich wirklich sehr enttäuscht hat, ist nicht nur, dass diese Geschichte einfach schon 5, 6, 7 Mal im Kino erzählt wurde, sondern dass James Cameron da wirklich absolut keine überraschende Wendung oder keine Innovation oder so in die Geschichte gepackt hat, sondern es ist wirklich diese klassische Geschichte von vorne bis hinten. Und wenn du einen dieser 3 Filme gesehen hast, kennst du die Geschichte wirklich. Und es ist vorhersehbar ohne Ende. Es gab echt Szenen am Ende des Films, die ich schon nach der Hälfte des Films oder so ziemlich genau absehen konnte oder so. Oder jetzt nicht nur ich, aber das ist einfach so eine lineare Story, die einfach schon so bekannt ist, dass es meiner Meinung nach fast schon ein bisschen langweilig ist. Ne? Und ich habe dann letztens erst, ich glaube vor ein paar Tagen, ein Interview mit James Cameron gelesen, in der er sagt, dass er Wert darauf gelegt hat, dass die Geschichte möglichst einfach ist, damit die Leute irgendwie nicht davon abgelenkt werden, sich in dieser Welt, die er da geschaffen hat, zu verlieren oder sich da reinzudenken oder sowas. Ich persönlich finde aber, das ist irgendwie eine faule Ausrede. Ja. Weil wenn du, dazu werde ich später noch kommen, aber James Cameron hat ein bisschen ausführlicher kommen, aber James Cameron hat da wirklich so eine richtig reiche Welt geschaffen und sowas, ja, mit so vielen Kleinigkeiten und so, die wirklich Spaß machen und so. Und das ist wirklich, kann man so ein bisschen mit Star Wars vergleichen, so dieses ganze Drumherum und so und diese ganzen Einzelheiten, wie diese Navi leben oder wie die zum Beispiel ihre Flugdrachen da finden und sowas. Und die ganzen Landschaften auf Pandora mit den fliegenden Felsen und sowas, was es da alles gibt, das ist alles sehr beeindruckend und so. Aber ich finde, es fehlt einfach die Geschichte, die dich um diese Kleinigkeiten da herumführt, weißt du, und die eben dazu führt, dass du diese Kleinigkeiten dann auch richtig wahrnimmst und dass du da mit eher in Kontakt kommst und so und dich da reindenkst. Ich finde, das ist echt ein Problem der flachen Geschichte und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Bei Star Wars zum Beispiel hast du es so, du hast auch diesen ganzen Hintergrund und diese ganzen Kleinigkeiten. Deswegen gibt's ja Leute, die das seit 30 Jahren den Film schon 100 Mal gesehen haben und da total drauf abfahren, weil es einfach so viel zu entdecken gibt oder so. Aber Star Wars hat eben auch diese epische und wirklich originelle Geschichte und originelle Charaktere und so, was dem Ganzen dann eben nochmal so ein Level höher setzt, weißt du? Und das fand ich, hat bei Avatar einfach gefehlt und das fand ich ein bisschen schade. Was dem Film storytechnisch aber fehlt, macht er durchaus durch die ganzen Effekte und durch die ganze Technik zumindest zum großen Teil wieder wett, muss ich sagen. Ich bin eigentlich kein Freund von Style over Substance oder so oder von Filmen, die außer Effekten und Technik nichts zu bieten haben. Zum Beispiel fand ich Transformers 2 total kacke, obwohl der wirklich geniale Effekte hatte oder so, aber die Story war einfach so dämlich und mies, dass ich mich da überhaupt nicht drauf einlassen konnte. Und Bei Avatar ist aber so, dass die Effekte wirklich so verdammt gut sind, dass es wirklich ein Kinoerlebnis im Endeffekt ist und dass es wirklich Spaß macht, dazu zu schauen. Und vor allem die ganzen Bedenken nach dem ersten Trailer, dass es irgendwie alles ein bisschen billig wirkt oder nicht besonders toll und dass die ganzen Vorschusslorbeeren nicht gerechtfertigt gewesen wären. Ich finde, dass vor allem diese CGI, was die Navi angeht, dass die wirklich hervorragend gelungen sind. Die kommen halt erst richtig im Kino, finde ich. Vor allem die Mimik von denen, also die ganzen Gesichtsausdrücke und so, das sieht alles so realistisch aus, wenn du es auf einer großen Leinwand siehst und so. Ich habe also solche CGI-Bilder habe ich zumindest vorher im Kino noch nie gesehen und es macht wirklich Spaß, sowas zu sehen. Dann ganz besonders bei dem Film, was die Technik angeht, ist natürlich der 3D-Effekt, weil so der bisher größte 3D-Film war, der diesen 3D-Effekt benutzt hat. Und ich würde sagen, darüber sprechen wir am besten, wenn du deine Meinung mal kundgetan hast, damit wir da ein bisschen drüber diskutieren können, ob dieser 3D-Effekt hier nur ein Gimmick ist oder ob der wirklich was bereichert. Ja, wie gesagt, die Technik ist ganz interessant und am Ende des Films, fast die zweite Hälfte von Avatar, ist eigentlich pure Action und da wird die Story dann wirklich, tritt wirklich absolut in den Hintergrund und ich muss sagen, dass ich da sogar ein bisschen erleichtert war, weil es dann endlich mal losging und James Cameron da wirklich gezeigt hat, was er kann und ausgepackt hat, was er kann und so und die Story war bis dahin ja eh eher dünn und nicht so, dass du die da vermisst hättest oder so. Also im Endeffekt, Avatar ist auf jeden Fall ein Kinoerlebnis, kann ich sagen. Das muss man im Kino sehen, sollte man sich auch mal in 3D anschauen. Und aber ich glaube einfach, es ist nicht der Meilenstein, den viele erwartet haben. Ich ehrlich gesagt habe den auch erwartet, bin da ein bisschen enttäuscht worden. Und ich glaube, das Problem ist einfach, wenn du heute Star Wars schaust oder so zum ersten Mal, ja, dann werden dich die Effekte nicht mehr vom Hocker reißen, wenn du schon andere Science-Fiction-Filme, neuere gesehen hast oder so. Aber diese ganze Geschichte und diese ganze Mystik und so von Star Wars, die macht einfach heute noch einen guten Film daraus. Ja? Aber ich glaube, wenn du in 30 Jahren zum ersten Mal Avatar siehst, wirst du dir denken, miese Geschichte und billige Effekte oder so. Ja? Und deshalb denke ich einfach, dass Avatar mit Sicherheit kein Kultfilm und mit Sicherheit kein großer Meilenstein des Kinos sein wird im Endeffekt oder so. Ja, wie siehst du es?
Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Du hast mir fast alle Worte aus dem Mund genommen. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich weiß nicht, Avatar war irgendwie von Anfang an für mich schon so ein zweischneidiges Schwert. Erstens Segen und Fluch im Internet zugleich. Also sobald irgendwas über einen Film berichtet wird, springen die Blogs drauf und dann wird man ja quasi, weiß ich nicht, fast täglich damit erschlagen und so war es dann irgendwie auch bei Avatar, besonders jetzt und in den letzten Tagen kurz vor Release, also jede Filmseite hatte nur Avatar hier, Avatar dort, etc. pp. Das hast du ja auch Anfang kurz erwähnt, als es eben darum ging, wie die Reaktion hochging, dann kam der erste Trailer, dann kam das die Vital, dann kamen die ersten Reviews und jetzt hat man wieder so einen Siedepunkt erreicht, denke ich mal. Also es gibt eigentlich kaum Filmseiten, wenn man irgendwo raufgeht, wo man nicht Reviews liest, die sich quasi selbst überschlagen, wie toll der Film eigentlich ist. Also es gibt eigentlich nur wenige Leute oder relativ wenige Leute im Vergleich zur großen Masse, die mal nicht 10 oder 9 Punkte geben für den Film. Insofern, ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Also ich war von Anfang an ein bisschen skeptisch gegenüber dem Film und insofern, ich kann auch nicht sagen, ob der Film mich enttäuscht hat, weil große Erwartungen hatte ich nicht. Also ich fand den Schlumpf-Trailer eh schon doof. Das habe ich, glaube ich, auch damals hier im Podcast erzählt.
Ja.
Also bin ich reingegangen mit der Vorstellung, okay, du gehst jetzt in den Film und guckst jetzt hier, was kann der Technik und was für eine Story bietet er dir, weil, ja, was soll ich sonst groß erwarten? Und dann eben reingesessen, der Film ging an und, okay, die ersten Minuten, die erste Stunde sozusagen, habe ich mich, ja, verliebt ist übertrieben, aber man hat sich wirklich heimisch gefunden auf dem Planeten, Pandora, der da gezeigt wird, etc. Also technisch gesehen hat James Cameron hier wirklich alle Register gezogen und hat sicherlich damit den atemberaubendsten Film so von der optischen Seite der letzten, ja, weiß ich nicht, 10 Jahre hingelegt. So, also rein vom Technik. Ja, rein vom Technikansatz. Also insofern kann man eigentlich alle Leute beruhigen, die nach dem ersten Spiel Angst hätten, das würde billig aussehen oder irgendwie doof, wie aus dem Videospiel. Also dass diese 3D-Technik oder die Computertechnik, die er da angewandt hat, die ist definitiv ausgereift und ja, ich würde sagen, hier in dem Fall auch fast zur Perfektion getrieben. Also müsste mal sehen, wie das adaptiert wird von anderen Regisseuren für andere Filme, aber was man hier so in der Welt sieht, die da geschaffen wurde, das ist wirklich schon genial. Also es ist ja detailreich ohne Ende und man kann sich wirklich da drin verlieren. Andererseits, wie du schon gesagt hast, ist die Story wirklich, um die mal auf den Punkt zu bringen, langweilig, vorhersehbar, ja, ich würde sogar sagen dämlich. Und das liegt eben daran, weil, ja, es ist eine Mixtur wirklich aus Der mit dem Wolf tanzt, Pocahontas. Dazu hat der Film, finde ich, einen ziemlich penetranten Ethno-Öko-Einschlag und vermittelt eine ziemlich hölzerne Botschaft. Ja, also hier schützt den Planeten, die Menschen sind böse. Das ist ja jetzt eh total in. Wir zerstören ja eh nur die Planeten. Und ich weiß nicht, also ich hatte dann stellenweise auch Probleme überhaupt, diese Distanz, die es dann doch irgendwie gibt zwischen mir, dem Zuschauer und den Personen und die so auf der Leinwand rumhüpfen, die wurde nicht wirklich überwunden. Also mich hat der Film nicht gepackt, nämlich hat der im Grunde relativ kalt gelassen, mal abgesehen von den optischen Gimmicks, die da verwendet wurden. Und ich find's schade, dass der Film auf der einen Seite wirklich technisch ja so perfekt ist und auf der anderen Seite eben storytechnisch so ja stark abfällt. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, dass bei anderen ja Blockbustern ist es ja auch so, dass die Story nicht so toll ist, aber Mensch, es ist ja hier nicht Michael Bay. Bei Michael Bay erwartet man ja nichts Tolles, aber wenn ein James Cameron sagt, er arbeitet irgendwie, weiß nicht, 14 Jahre oder so, oder mehrere, oder 10 Jahre plus, hätte er die Story schon im Kopf und hat nur gewartet, bis er die endlich umsetzen kann, und dann frage ich mich, hat der da 13,5 Jahre nur an der Technik rumgearbeitet und sich dann auf der Zielgerade dafür entschieden, wir klauen oder wir leihen uns eben Sachen aus bekannten und erfolgreichen Filmen aus und verwurschteln die in unserer Story. Und ich finde es schade, also definitiv schade. Also denn hätte man doch nicht versuchen können, eine bessere Geschichte einzubauen irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also ich kann mich diesen Meisterwerksrufen und diesen ganzen Hurra-Schreiern da nicht anschließen, ja, ehrlich gesagt. Und ja, und dann gibt's ja auch so Sachen, so Meinungen von wegen, bald wären Schauspieler komplett überflüssig, weil man könnte ja alles so machen wie in Avatar, und ich weiß nicht, also allein die Vorstellung, wenn ich da diese zwei Avatare da beim Sex macht und sowas, nee, also muss nicht sein. Ich bevorzuge definitiv weiterhin reale Schauspieler, tut mir leid.
Ja, wobei man damals sehen muss, wie das Ganze dann in 10, 20 Jahren aussieht, weißt du, ich meine, das ist jetzt der Anfang dieser, ich sag mal, in Anführungszeichen fotorealistischen CGI, und wie gesagt, so die Mimik und so von denen war schon relativ überzeugend. Also du, am Anfang hat alles ein bisschen künstlich gewirkt und so, aber du hast dich da ziemlich schnell drauf eingelassen und es dann irgendwie akzeptiert, und dann hat es wirklich realistisch gewirkt. Also ich bin echt mal gespannt, wie sich das da weiterentwickelt technisch.
Ja, da wollte ich jetzt mal einen Punkt, das ist mir gerade so in meinem Redeschwall entfallen, wo ich immer drauf eingehen. Es gibt ja dieses geflügelte Wort hier, nichts wird jemals wieder so sein, wie es früher war, nachdem jetzt der Film eben angelaufen ist, etc. pp. Aber ich bin da auch nicht so ganz davon überzeugt, dass Avatar der große Game Changer sein wird, wie er gerade gehandelt wird. Man muss wirklich sehen, wie das sich mit der Technik weiterentwickelt, wie schon gesagt, wie das auch mit den Kosten aussieht. Ansonsten aktuell sehe ich das eben eher so, dass sich vielleicht 2, 3, 4% der Filme pro Jahr sich das leisten könnten, die Technik so anzuwenden, eben mit,
wenn überhaupt,
allein schon von der Budgetsache angesehen. Insofern müsste man echt abwarten, wie sich das entwickelt. Ja, ich weiß es nicht, wie gesagt.
Ja.
Ich glaube, die Filmemacher, es gibt ja so ihre Reaktionen hier von denen, die waren eigentlich auch leider so von, die so twittern und bloggen und sowas, die waren eigentlich auch relativ begeistert, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Ja.
Nee. Ansonsten, ja, du hattest eben, wie du schon eben gesagt hattest, also so technisch, wie gesagt, gibt's nichts dran umzusetzen. Die Welt ist super toll gestaltet, detailreich. Man, also eigentlich, ja, das ist wie ein Abbild der, in Anführungszeichen, realen Welt, würde ich mal so schwer behaupten. Allein, ja, Dann sind da so die kleinen Viecher, so hier gegenfliegen und das ist so, ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon auf den 3D-Effekt zu sprechen kommen oder noch ein bisschen warten?
Lass uns noch ein bisschen warten, ich wollte noch was dann zufügen.
Okay, dann füge du hinzu.
Ja, also wir sind uns ja einig, dass die Story echt ein bisschen flach ist, vorhersehbar und einfach zu klischee-mäßig aus anderen Filmen und so. Und, ja. Und ich find das auch sehr schade, vor allem, weil ich fand, dass Avatar, als ich zum ersten Mal von der Story gehört habe, dass es echt noch mehr Potenzial hatte, da auch eine interessante Geschichte draus zu machen. Ich fand vor allem, dass Sully eben ja dieser gelähmte Marine ist, der nicht laufen kann und so und dann in seinem Avatar-Körper plötzlich wieder diese Möglichkeit hat, eben zu laufen und Sachen zu machen, die er vorher nicht konnte. Und es wird in der ersten Szene, als er in seinem Avatar da erwacht und so, wird es auch irgendwie dann aufgegriffen, als er dann total übermütig auf die Regeln scheißen, einfach nur rumlaufen will und so. Und das wird dann irgendwie gar nicht mehr aufgegriffen, dieses Hin und Her, dass er in der wirklichen Welt ja eigentlich gelähmt ist und nichts machen kann und in dieser künstlichen Welt dann quasi plötzlich alles wieder kann und so. Und was das dann, wie das dann auf ihn wirkt, auch psychologisch oder so, oder dass er dann, ich hätte mir vorstellen können, dass er dann irgendwie wirklich in den Konflikt kommt, dass er zum Beispiel einfach nicht mehr zurück will oder so, oder dass er sein eben nur noch da als Avatar leben will oder so. Und es wird eigentlich bis ganz zum Ende vom Film wird es überhaupt nicht mehr aufgegriffen und so. Weißt du, es wird einfach übergangen. Und stattdessen hast du halt wirklich diese Klischee-Geschichte aus der mit dem Wolf tanzen und du hast diese total mega stereotypen Charaktere, ja, die mich da auch wirklich genervt haben in dem Film. Du hast diesen richtig bösen, mit bösen General, also Commander da, der einfach nur drauf aus ist, den Planeten da zu zerstören, in Schutt und Asche zu legen. Und der auch überhaupt, der macht das dann auch einfach den ganzen Film, weißt du, überhaupt keine Überraschung dann, denn den Geschäftsführer da von diesem Konzern, der einfach nur so ein profitgeiles Kapitalistenschwein ist, weißt du, und,
ja, genau das.
Und du hast dann diese Gutmenschen, diese gutmenschliche Sigourney Weaver da, die ja irgendwie Missionarsarbeit leistet und den Avatar sich irgendwie verbündet fühlt. Und auch wie dann Jack Sully, wie der zuerst ja diesen Commander unterstützt und da als Spion arbeitet und sich dann da doch plötzlich mit den Avatar anfreundet und sich denen verbunden fühlt und so. Das wird alles viel zu, es geht alles einfach viel zu schnell. Und auch hier der, du musst ja sehen, er spannt ja praktisch dem coolsten da aus dem Avatar-Stamm die Tussi aus, ja. Ich meine, die waren ja irgendwie verlobt oder sollten heiraten und plötzlich akzeptiert er ihn dann trotzdem als Ding, nur weil der irgendwie so einen coolen Drachen gefunden hat.
Ja, es ist nun mal ein friedliebendes Volk, das ihre Bäume anbetet.
Ja. Die Baumliebhaber, ja.
Nee, gut, wir wollen uns auch nicht ins Lächerliche ziehen.
Nee. Ja. Aber die Story ist also wirklich vor allem dafür, dass der Film halt echt 3 Stunden geht, ja, ist die Story einfach so unglaublich dünn, dass es manchmal vor allem in diesen Szenen, denen es eben keine Action gab, sondern denen es dann irgendwie ein bisschen ruhiger war und wo es dann einfach ein bisschen mehr um die Story ging und so, ja, war ich dann doch eher genervt, weil die Story dafür einfach viel zu dünn war, weil sie mich einfach nicht interessiert hat, weil ich eh wusste, wie es endet und so.
Ja.
Und du hast auch echt, es schreibe mir alle, dass es hier mit der mit dem Wolf tanzen, ich will auch gar nicht mehr so groß drauf eingehen, aber du hast auch einfach, du hast wirklich Szenen aus der mit dem Wolf tanzt, die da wirklich von zu eins übernommen wurden. Ja, zum Beispiel dann, als die Avatare, nicht die Avatare, ich verwechsel es immer, die Navi anfangen sich zu wehren, als sie dann da auf die Soldaten irgendwie zureiten oder zufliegen mit ihren Dingern da und da umgemäht werden und so, weißt du? Und das ist 1:1 einfach. Die ganzen Bilder und so, und, ja. Fand ich halt ein bisschen schade, aber wie gesagt, man sollte ihn sich auf jeden Fall anschauen, auch wenn wir hier so ein bisschen rumnörgeln und so, das ist natürlich auf einem hohen Niveau rumgenörgelt, ja, ich meine, wenn der Film jetzt, wie du gesagt hast, von Michael Bay wäre oder so, würden ihn wahrscheinlich alle abfeiern und sagen, das ist storytechnisch auch der beste Film, den Michael Bay je geliefert hat oder so, ja. Aber es ist einfach, weil James Cameron, ich meine, der hat sich bei der Oscar-Verleihung hingestellt, ich bin der König der Welt und bla, und dann liefert der so einen Film ab, der einfach storytechnisch dann doch sehr hinter den Erwartungen zurückbleibt, vor allem, weil der eben so lange dran gearbeitet hat und die Geschichte so lange im Kopf hat, und wenn der so eine Geschichte so lange im Kopf hat, dann muss er die doch ein bisschen weiterentwickeln. Habe ich zumindest irgendwie das Gefühl.
Ja, habe ich mir ja auch erhofft, dass da irgendwie mehr dahinter ist, als es die ersten Bilder haben vermuten ließen. Aber
ja.
Man hat schon gewartet und vielleicht kommt ja dann der Extended Cut, da geht es ganz anders aus.
Ja, kommen wir zum 3D-Effekt. Das ist ja einer der großen, ich sag mal, Selling Points von Avatar, dass es der bisher größte 3D-Film ist. Und ich habe ja schon, als ich über My Bloody Valentine, der erste Film, den ich in 3D im Kino gesehen habe, geredet habe, gesagt, dass ich den 3D-Effekt ganz lustig finde, das durchaus einen Mehrwert bringen kann für Filme. Es war schon bei My Bloody Valentine so und bei Avatar, muss ich sagen, war es erst recht der Fall. Ich fand es sehr interessant, wie der 3D-Effekt da eingesetzt wurde, vor allem, weil er nicht übermäßig benutzt wurde, sondern in den meisten Szenen, in denen es einfach nicht gepasst hätte oder so, doch so angenehm irgendwie im Hintergrund blieb. Und dann in immer ganz pointiert oder so eingesetzt wurde, weil es nur, wenn es sich wirklich angeboten hat und dann auch richtig gewirkt hat. Und das fand ich sehr gut. Ich war allerdings mit einem Kumpel im Film, das war sein erster 3D-Film, und der meinte dann irgendwie, dass er es eher schlecht fand und dass es ihn zu sehr vom Film abgelenkt hat und dass er lieber auf den 3D-Effekt verzichtet hätte und sich den Film in 2D angesehen hätte. Mhm. Und ich finde, ja, das ist wie so vieles auch wahrscheinlich echt eine Geschmackssache. Ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht begeistert von. Es ist jetzt keine Revolution oder so, aber es hat den Film durchaus bereichert, finde ich. Was hast du dazu?
Ja, wie du schon gesagt hast, also es ist jedenfalls kein penetranter 3D-Effekt. Also normalerweise assoziiert man 3D ja sofort mit Sachen, die auf einen zufliegen. Und ich finde, dass es in Avatar wirklich gelungen umgesetzt ist, einfach um dem Bild eben mehr Tiefe zu geben.
Ja. Ne?
Wie gesagt, teilweise wurde es eben auch geschickt in Action-Szenen etc. eingesetzt. Dafür ist es dann ja auch wirklich dann sozusagen das große Eye-Candy. Problematisch ist, weiß ich nicht, ich werde den Film auch nicht in 2D sehen, auch nicht auf DVD oder so war das, oder auf Blu-ray. Das wird sich nicht lohnen, denke ich mal, weil die Optik da nicht umgesetzt werden kann. Aber was ich so ein bisschen problematisch finde, ist eben auch hier, dass wie der Film ohne dann 3D wirken würde, ob man denn vielleicht sogar noch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, von den Erwartungen, sondern vom schlussendlichen Fazit, von der, sagen wir mal, Punktebewertung etc. ein bisschen weiter unten ansetzen würde. Ich weiß es eben nicht. Also ich finde es ein bisschen, wie gesagt, also ich finde den 3D-Effekt an sich ist hier wirklich gut eingesetzt. Das, vielleicht, ich weiß nicht, ich habe noch nicht so viele 3D-Filme gesehen, erst zwei oder so davor. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt der Film ist, der den Effekt am besten einsetzt, aber ich finde es ein bisschen gefährlich, dass der Film, so wie ich das jetzt gelesen habe, dass er eben ohne den 3D auch wirklich an Wirkung verlieren soll, dass ein Film, der eben nur, wenn man die Optik reduziert, eben auf ganz normal, ja, flach, wie es eigentlich immer sonst war im Kino, abgesehen von den 3D-Spielereien, die es früher gab, dass der Film dann sogar noch schlechter wird. Also ich weiß es nicht. Also ich denke mal, es ist Fluch und Segen zugleich. Segen für die Studios, weil 3D kostet mehr Geld, gibt es eben teure Eintrittskarten und dann gibt es noch ein paar extra Dollar. Und ja, die denken eben daran, dass man durch den 3D-Quark eben auch so ein bisschen das schwindende DVD, Blu-ray-Geschäft etc. ein bisschen abfedern kann, weil es war ja auch kein Zufall, dass pünktlich zum Kinostart von Avatar, dass man sich irgendwie auf die 3D-Spezifikation für Blu-ray geeinigt hat und so. Mhm. Aber andererseits eben Fluch, weil wenn das wirklich nur sozusagen Eye-Candy ist und ich persönlich sehe in 3D immer noch kein Feature, was mich storytechnisch weiterbringt. Also ich weiß nicht, ein guter Film, der funktioniert einfach so, der kann auch auf 2D in Schwarz-Weiß ohne Ton funktionieren. Und wenn ich dafür aber jetzt erst einen 3D-Effekt brauche und ein 5 Millionen, Milliarden Dollar Budget, um das auf die Leinwand zu ballern, dann, ich weiß es nicht. Ja, dann ist es eben nichts, was ich unbedingt brauche.
Ja. Aber ich finde, also 3D wird sowieso nie irgendwie Standard werden oder so für alle Filme oder so, sondern...
Nee, klar.
Ja. Aber solange das eben in solchen Blockbustern wie Avatar oder so eingesetzt wird, ist es, denke ich, auch schon ein Grund mehr, ins Kino zu gehen. Weil, wie gesagt, bei Avatar hat es gut funktioniert.
Ja, klar.
Und solange das so da eingesetzt wird, bin ich da durchaus guter Dinge.
Wobei man meines Erachtens aufpassen muss, dass man das nicht zu sehr, also nicht, dass jetzt jeder Blockbuster meint, er müsste auf 3D machen.
Ja, klar, nee, ja.
Dann gibt es wirklich den krassen Abnutzungseffekt und dann ist dieses Event 3D ist dann nur noch irgendwie sowas total Natürliches und dann ist es totgeritten. Also da müssen wir mal gucken, wie die Studios dann umgehen, weil aktuell glaubt man ja eben, dass immer mehr, hier kommt noch ein Film in 3D, da kommt noch ein Film in 3D. Ja, wie gesagt, schauen wir mal wirklich die Entwicklung ab, vor allem wie auch schon zu dem Punkt wegen der technischen Umsetzung, ob das eben von anderen so adaptiert wird, etc.
Ja. Dann lass uns mal ein kurzes Fazit zu Avatar geben.
Ja.
Also, wie gesagt, ich finde, der Film hat durchaus Schwächen, vor allem storymäßig, aber ich hatte durchaus Spaß im Kino. Also ich würde auch jedem empfehlen, wie gesagt, sich den Film im Kino anzuschauen. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ist mal so der Vergleich mit District 9, der auch dieses Jahr rauskam, so der zweite große Science-Fiction-Film, würde ich sagen, dieses Jahr. Und ich fand zum Beispiel District 9 einfach echt eine Ecke besser, und zwar eine ganze Ecke besser. Und das lag halt eben auch vor allem daran, dass die Story innovativ war, recht unbekannt, unerwartet, und dass eben auch die Charaktere viel interessanter waren als jetzt in Avatar. Ja, zum Beispiel die Hauptrolle hier in District 9 war einfach wesentlich vielschichtiger und eben nicht so altbacken oder nicht so klischeemäßig wie der Held in Avatar. Und Avatar wird es wahrscheinlich, wenn ich jetzt, ich mache keine Top 5 meiner Lieblingsfilme dieses Jahr oder so, aber wenn ich eine machen müsste oder so, wäre Avatar wahrscheinlich nicht drauf. Und insgesamt würde ich ihm so 7,5 Punkte, glaube ich, geben. Also es ist durchaus ein guter Film. Ich werde mir den auch auf jeden Fall nochmal auf Blu-ray dann anschauen oder so in 2D, und aber habe mich jetzt auch nicht wirklich so vom Hocker gerissen oder so.
Ja gut, wenn ich jetzt ein kurzes Fazit ziehen würde, wäre es außen Hui in Fui, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich weiß nicht, also wie du schon gesagt hast, ich glaube, ich sage total oft, ich weiß nicht, also ich weiß es eigentlich doch, aber genau, wie du schon gesagt hattest, optisch sicherlich eine Wucht, man sollte ihn also ins Kino gehen, auch wenn man Angst vor der Story hat, es lohnt sich eigentlich nur im Kino wirklich den Film zu sehen, und man, wenn man irgendwie Probleme damit hat, dann soll man sich eben denken, man guckt sich da eben eine Discovery Channel Doku mit Action-Szenen an oder sowas irgendwie. Und ja, punktetechnisch weiß ich nicht. Ich weiß doch, 6 Punkte, 6 bis 7 habe ich so im Kopf gehabt.
Okay, sind wir gar nicht so weit auseinander.
Nee, also so schlecht ist es auch nicht. Also, und ich weiß nicht, also Top 5 wäre bei mir definitiv nicht. Es ist aber auch keine große Enttäuschung, wie gesagt, weil ich ja schon gesagt hatte, dass ich nicht so die übermäßigen Erwartungen hatte. Also den Hype ein bisschen gebremst habe innerlich.
Ja. Ist eh immer eine gute Idee, den Hype zu bremsen, die Erwartungen zu senken, ja. Und dann ist der Film gar nicht so schlecht. Ja. Und ich bin trotzdem mal gespannt, was James Cameron da demnächst noch so macht, ob der jetzt weiterhin so Mega-Blockbuster produzieren wird. Er hat ja da eher so ein Faible für. Zeigt ja auch seine bisherige Filmografie, oder? Ja. Aber ich fand zum Beispiel, wenn man jetzt mal hier vergleicht Avatar mit The Abyss, ja. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja, hab ich gesehen.
Ja, da geht's ja auch um Außerirdische, und es geht auch um den Kontakt von Menschen zu Außerirdischen und wie die ja drauf reagieren und so. Und da fand ich die Geschichte auch einfach da waren auch die 3 Stunden schon wegen der Geschichte gerechtfertigt, weil die einfach viel komplexer und viel mitreißender und interessanter war als jetzt bei Avatar. Deshalb, ich habe schon in mehreren Reviews gelesen oder so, dieses ganze Genörgel an der Story wäre eigentlich ein bisschen ungerechtfertigt, weil James Camerons Filme hätten sich bisher nie durch eine große Story ausgezeichnet, und dem würde ich dann doch widersprechen, weil ich fand schon in Terminator, ich meine, für einen 80er-Jahre-Actionfilm hatte Terminator eine extrem innovative und komplexe Geschichte, ja, mit Zeitreisen und so, dass die ganzen 80er-Kino-Actionfilme und so hatten da eine wesentlich simplere Story, ja. Ich meine, da sind die Leute damals noch wegen Van Damme und so ins Kino gegangen. Und da hast du solche Stories eben nicht geboten bekommen.
Ja. Ja, sicherlich. Wobei man, wenn man zurückblickt und so eine Filmografie guckt, dann merkt man eben doch schon Parallelen. Bei Abyss war es ja auch schon so diese Green-Öko-Botschaft mit drin, und ich weiß nicht, bei Aliens, also im zweiten Alien, war es ja auch, ging es auch schon so ein bisschen in die Richtung, so tendenziell, wie gesagt. Dass er nicht so der große Geschichtenzähler ist, na gut, aber dann soll er sich hinstellen und verkünden, ich bin der Größte der Welt oder sowas, nicht? Und nichts gegen James Camerons Geschichte. Ich meine, True Lies ist ein kongenialer Buddy-Action-Komödienfilm. Ja. Ich liebe den. Ich muss den eigentlich wieder gucken. Und Terminator-Filme haben, wie du schon sagtest, diese Zeitreise-Thematik war ja auch schon revolutionär. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gab ja schon früher Time-Maschinen und sowas. Aber
ja, nee, klar. Ich meinte jetzt
als Blockbuster-Action-Film, der auch ziemlich hart und ziemlich straightforward ist. Ja, das ist wahrscheinlich dieses Entschutzsystem, ist wahrscheinlich von Leuten, die dem Film 10 Punkte gegeben haben und die so argumentieren, hier, das ist der beste Film seit Anno dazu mal.
Seit Citizen Kane. Ja.
Ja. Nee, wie gesagt. Ja. Naja, kommen wir mal zu Zombieland, oder? Zu was Kleinerem.
Zu einem etwas kleineren Film, der aber ungefähr genauso viel Spaß macht wie Avatar. Und zwar, es geht um, wie gesagt, um eine Zombieland. Hauptrolle spielt Jesse Eisenberg, heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kenne ihn bisher nur aus Adventureland. Das ist so eine Coming-of-Age-Comedy. Und ich würde ihn so vom Typ her vergleichen mit Michael Cera von Juno. ist einfach so ein bisschen nerdig, ziemlich dünn, sieht aus wie einfach so ein Mega-Geek. Und er spielt im Film auch einen ziemlichen Nerd, der den ganzen Tag irgendwie und die ganze Nacht vor World of Warcraft sitzt und irgendwie nichts gebacken bekommt und keinen Erfolg bei Frauen hat und so und sich nur von Pizza ernährt und sowas. Und irgendwie kommt er durch Zufall dann, stürzt dann so eine Frau hilfesuchend in seine Wohnung und so und er nimmt die bei sich auf und plötzlich verwandelt die sich in Zombie und er muss da eben erstmal damit fertig werden. Und dann geht es eben darum, dass die ganze Welt oder ein Großteil der Menschheit sich in Zombies verwandelt hat und Jagd auf die letzten Überlebenden irgendwie macht. Und er ist einer der wenigen Überlebenden in Amerika auf so einer Art Roadmovie, auf so einer Art Roadtrip zu seinen Eltern, um zu schauen, ob die noch leben in seiner Geburtsstadt. Und dabei trifft er dann auf einen ziemlichen Badass-Typen, nämlich Woody Harrelson, der ebenfalls einer der letzten Überlebenden ist und die da und ihn praktisch als Anhalter bei sich mitnimmt. Und dann fahren die auf so eine Art Roadtrip da durch das verwüstete Amerika. Und ja, die Story ist auch ziemlich ziemlich flach. Also du weißt zwar, die wollen dahin, um zu schauen, ob seine Eltern noch leben oder so, aber davon abgesehen gibt's eigentlich nicht viel Story. Das Ganze hat mehr so einen Spektakelwert. Es geht mehr um die einzelnen Szenen und so und wie sie dann auf Zombies treffen, was dann passiert und so, als um die Story an sich. Hat also relativ wenig Anspruch. Das soll aber nicht heißen, dass es ein dummer Film ist oder so, sondern der setzt einfach ganz klar den Schwerpunkt auf Spaß und auf Unterhaltung und auf Action. Und macht es auch ganz gut. Und was ich an dem Film auch interessant fand, ist dieses Duo von Eisenberg und Harrelson, weil die einfach total unterschiedlich sind. Ich meine, Harrelson ist dieser Redneck-mäßige Typ, der einfach ziemlich rabiat mit den Zombies vorgeht. Und Eisenberg ist eher so vorsichtig. Er hat so ein Buch mit Regeln sich aufgeschrieben, wie man am besten in der Zombie-Welt überlebt. Und versucht auch total, sich an diese Regeln zu halten, weil er eben glaubt, es wäre der einzige Weg, wie er überleben kann und so. Und die beiden, dieses ungleiche Duo, die treffen dann auf zwei Schwestern, die ebenfalls überlebt haben und die beiden erstmal ausrauben und denen ihr Auto klauen und so und die treffen sie dann später wieder und verbünden sich dann mit denen, um dann eben gemeinsam da durch die USA zu fahren. Und es ist ein wirklich klasse, unterhaltsame Horrorkomödie mit ziemlich teilweise derben Effekten, auch wenn die eher selten kommen, aber wenn, dann sind die Effekte ziemlich blutig und aber auch ziemlich spaßig. Ich hatte eine Menge Spaß bei dem Film und es ist so einer der Filme, die man sich gut auf einer Party mit Freunden oder so, einer Pizza und Bier irgendwie reinziehen kann. Und wie gesagt, eher nicht so mit der Freundin oder so, weil es ist einfach eher Männerhumor, würde ich mal sagen. Ja, hat mir echt gut gefallen, ist jetzt, es wird oft verglichen mit Shaun of the Dead. Und ja,
das wollte ich dich auch fragen, dann, ob das US-Pendant zu Shaun of the Dead wäre.
Ja, kannst du schon sagen. Es ist halt auch so ein, es hat so einen ähnlich Slapstick-mäßigen Humor, auch mit Zombies und so, aber ich fand Shaun of the Dead nochmal besser, einfach weil ich persönlich mehr auf so britischen schwarzen Humor stehe und so. Und der Humor bei Shaun of the Dead ist teilweise einfach ein bisschen subtiler als bei Zombieland. Mhm. Der ist halt mehr so, ich sag mal, amerikanisch Gaudi-mäßig, ja. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, also es macht durchaus Spaß und es gibt eine ganz lustige Szene in dem Film, ich will die jetzt nicht spoilern für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, aber es gibt einen Cameo-Auftritt von einem bekannten amerikanischen Schauspieler in dem Film, der sich selbst spielt und in seiner Villa und das ist wirklich klasse, also das ist eine echt coole Szene, auch wenn sie so ein bisschen wie ein Fremdkörper in dem Film wirkt, weil es so eine Unterbrechung von diesem Roadtrip ist, wie die da in seiner Villa abhängen, aber es ist wirklich sehr lustig gemacht, ja. Also es ist eine klare Empfehlung, Zombieland sollte man sich auf jeden Fall anschauen und zwar am besten auf Englisch, wenn es geht, weil Woody Harrelsons Redneck-Akzent in dem Film ist einfach so geil. Und auch Woody Harrelsons, ich mag den sowieso total, ich schaue mir eigentlich grundsätzlich jeden Film an, dem Woody Harrelson mitspielt, weil es einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Und er ist in dem Film auch wieder so cool und irgendwie eins seiner Motive irgendwie ist, dass er auf der Jagd ist nach dem letzten Twinkie oder so. Das ist anscheinend so eine Süßigkeit, irgendwie, ich glaube, die gibt's gar nicht in Deutschland, aber er sucht halt überall danach und er weiß halt genau, die werden ja nicht mehr produziert, weil es kaum noch Menschen gibt und die haben halt ein Ablaufdatum, aber irgendwo muss halt noch so eine Box Twinkies oder so sein und jedes Mal, wenn die dann irgendwo in so einem Laden sind oder so, der von Zombies befallen ist oder so, sucht er erstmal ab, ob es da irgendwo so eine Box Twinkies und so gibt, das ist echt cool.
Eine Frage habe ich noch, und zwar zu Woody Harrelson Rolle. Ich habe jetzt irgendwie in einem Review gelesen, das wäre so ein bisschen so eine Persiflage auf seine Rolle in Natural Born Killers. So von der Art, wie der Charakter angelegt ist. Kannst du da d'accord gehen oder würdest du sagen?
Habe ich jetzt nicht so empfunden. Er spielt ja eigentlich öfter so einen coolen Typen, eher so einen ziemlich krassen Badass-mäßig. Finde ich jetzt nicht. Also er ist jetzt nicht unbedingt, ich meine, er ist halt krass drauf und so, aber er ist jetzt nicht unbedingt der Psychopath oder sowas in Natural Born Killers. Würde ich jetzt eher nicht sehen. Ja, aber wenn er das gesagt hat, mag er sein, vielleicht hat er das so angelegt.
Nee, das habe ich nur, also das hat er nicht gesagt, ich habe das nur irgendwo gelesen, dass das der Review-Autor gesagt hat. Also.
Ach so, ja. Und die Sprüche von Woody Harrelson in dem Film sind einfach klasse. Ein paar davon werden ja schon im Trailer gezeigt. Von wegen, er hätte noch nie seit Titanic hätte er nicht mehr so geweint oder so.
Ja, genau.
Das ist echt klasse. Ja. Also wie gesagt, Zombieland, Empfehlung für jeden Horrorfan, den es nicht stört, wenn die Zombies ein bisschen Humor haben oder so. Ist wirklich eine coole kleine Horrorkomödie für zwischendurch. Und ich glaube, der lief ja auch in Amerika, hast du mir erzählt, lief der ziemlich erfolgreich und ein Sequel ist wohl schon angedacht oder so.
Ja, genau, in 3D.
Sequel wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja, würde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Das klingt doch gut.
Ja, das waren die Filme, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Dann lass uns mal so ein bisschen über das Jahr 2009 reden und die Filme, die wir da gesehen haben. Und was waren so für dich die großen Überraschungen, die großen tollen Filme, die großen Enttäuschungen?
Also wenn ich jetzt das Jahr 2009 Revue passieren lasse, irgendwie kam es so weit, dass ein relativ schwaches Jahr, so, oder ich habe noch für die schlechte Ausbeute gehabt, einen Film nicht gesehen habe, aber kam das relativ schwach vor, so an was ich so gesehen habe. Vielleicht fange ich mal ein bisschen mit Enttäuschungen an. Also ich konnte, wie man ja hören konnte, schon bei Inglourious Basterds nicht so ganz auf dem, ja, auf dieser, Hype ist übertrieben, auf dieser Lobeswelle mitschwimmen. Ich habe da auch ein bisschen sehr dran gemäkelt. Aber so schlecht war der nur nicht. Also nicht die ganz große Enttäuschung, da fand ich viel schlimmer. Enttäuschungstechnisch fand ich Terminator 4 von McG. Einen Film, wo ich fast den Kinobesuch bereue, weil ich kam mir stellenweise schon beleidigt vor im Kino, als was mir da so vorgesetzt wurde. Die Verbindung zum ganzen Terminator-Franchise, zu dem, was Cameron davor aufgebaut hat, hat einfach irgendwie gefehlt für mich.
Und bevor uns die Leute wegen Avatar schlecht verstehen, wenn wir hier über die Avatar-Story meckern, dann ist das noch immer wesentlich besser als Terminator 4.
Ja, das ist ein Meckern auf einem ganz anderen Niveau.
Also wer Terminator 4, wer die Story da, wer da kein Problem mit hat oder so, soll sich auf jeden Fall Avatar anschauen, ruhigen Gewissens, weil der wird da auch nichts dran auszusetzen haben.
Nee. Ja. Genau, Terminator 4, das war noch. Gut, Avatar war jetzt nicht so die große Enttäuschung, das kann man ausklammern. Und wo ich noch ziemlich enttäuscht war, den habe ich jetzt letztens erst gesehen auf DVD. Da war ich gar nicht erst im Kino, war Public Enemies von Michael Mann. Also ich bin eigentlich ein riesengroßer Michael Mann-Fan. Ich finde Heat mit einem der geilsten Filme, der so gemacht wurde. Aber es gibt bei Public Enemies zwei Sachen, mit denen ich nicht klarkomme. Erstmal hat Michael Mann sich eben entschieden, den Film mit HD-Kameras zu drehen. Und der Look, also vielleicht fällt es mir so krass auf, aber ich habe den also im Rahmen von einem Filmabend gesehen mit Bekannten und dann haben wir eben nachher ein bisschen uns darüber unterhalten und es kam mir so, als wenn ich der Einzige wäre, der mit dem Look so die größten Probleme hat, aber ich finde, man sieht es sofort, wenn eben nicht auf richtigen Filmen mit einer richtigen Filmkamera gedreht wurde, sondern mit so einer HD-Kamera. Es hat immer sofort diesen, für mich ist das ein Billig-Look. Das sieht immer so aus, als wenn da sozusagen das Nachrichtenteam was gedreht hat. Und leider hat Michael Mann auf diese Kamera zugegriffen und das wirkt einfach im Kontext von so einem Period Piece, von einem Film, der in 30 Jahren spielt, einfach wie ein Fremdkörper. Jedenfalls für mich, also es gab wahrscheinlich auch andere, die darauf gestanden haben. Und andererseits fand ich dann die Story auch ein bisschen schlecht geschrieben. Ich fand die Charakterzeichen schlecht bei dem Film. Die Personen kommen, also die Charaktere kommen so ein bisschen verlassen im Film vor und das bin ich jedenfalls nicht von Michael Mann gewöhnt. Ich konnte selbst mit Miami Vice ein bisschen was abgewinnen, im Gegensatz zu manch anderen, der richtig enttäuscht war. Aber das war eigentlich so für mich so die schlimmste Enttäuschung, weil ich an den Film wirklich hohe Erwartungen hatte. Und ich mich eigentlich geärgert hatte, dass ich ihn im Kino aus welchen Gründen auch immer gar nicht gesehen habe. Aber so rückblickend, hätte ich mich, glaube ich, ein bisschen geärgert, ihn dann im Kino gesehen zu haben. Insofern, das wäre so meine große Enttäuschung.
Ich habe ihn ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, aber ich habe auch eher Schlechtes von gehört, deswegen habe ich es nicht so eilig, aber anschauen werde ich mir den schon noch irgendwann.
Ansonsten, Watchmen war auch dieses Jahr, oder?
Ja.
Genau. Watchmen ist so ein Film, da bin ich geteilter Meinung. Ich weiß, ich habe das ja schon öfter mal hier gesagt, dass ich mit Comics im Grunde gar nichts am Hut hatte. Und ich den Film tendenziell interessant fand, aber dann mich nicht ganz gepackt hat, was vielleicht auch eben daran liegt, es ist eben nicht die usual Comic-Verfilmung, die man so vor Augen hat. Also wenn man Comic jetzt eben sowas wie mit Batman oder Superman assoziiert. Das ist ein Film, den will ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Dann sogar auch in Snyder's Director's Cut. Ich weiß gar nicht, ob die ganz lange Fassung lohnt, wo er noch diese Comic mit reingebastelt hat oder so. Aber dem will ich noch eine Chance geben. Das ist so, ja. Und ansonsten, wenn ich zurückblicke, dass ich einen guten Film gesehen habe. Also ich fand den neuen Pixar, fand ich wieder toll. Ich weiß nicht, irgendwie schafft das Studio das, jedes Jahr gute Filme rauszuhauen. Selbst wenn ich ja nicht ganz so von der Story überzeugt war wie du. Du fandest ja sogar noch ein bisschen besser, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und ja, am Anfang des Jahres liefen ja dann die Filme aus den USA, die da dort schon 2008 liefen, eben The Wrestler und Gran Torino, die ich beide wirklich toll fand. Und das wären so Rückblicken, was ich so an neuen Filmen gesehen habe, auch eigentlich meine Highlights. Und da merkt man mal, dass ich wirklich nicht so oft im Kino war, was ich unbedingt ändern will im nächsten Jahr. Ja. Damit meine Auswahl an Filmen ein bisschen größer wird.
The Wrestler und Gran Torino stehen auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Ich hatte bis jetzt irgendwie, ich kam noch nicht dazu. Ich hätte bestimmt die Zeit gefunden, wenn ich jetzt unbedingt gewollt hätte. Aber ich habe es mir jetzt schon eine Weile vorgenommen, die beiden zu schauen, aber es hat noch nicht sein sollen. Mhm. Jo. Was die Filme angeht, die ich gesehen habe, fand ich sehr gut dieses Jahr Hangover. War mal wieder eine coole, fast schwarze Komödie oder so, die ich ziemlich gut fand. Ich stand sehr auf den Humor. Und bin vor allem gespannt auf den nächsten Film vom Regisseur hier auch wieder mit dem Zach irgendwas, Griechener.
Galifianakis.
Genau, und mit Robert Downey Jr., von dem wir es ja vorher hatten, spielt glaube ich auch mit, ne?
Ja, genau, kann sein, genau.
Ja. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und Hangover, wie gesagt, es gab ja auch viele, die gesagt haben, dass dann hier die Story wäre irgendwie zu mies gewesen oder so. Oder dass die ganzen Gags zu vorhersehbar gewesen wären, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also der Film hat so viele zitierfähige Momente oder so viele Klassiker-Szenen, die man sich auch 3-4 Mal anschauen kann. Ich erinnere nur an den nackten Chinesen da im Kofferraum, was einfach so klasse ist, vor allem wenn du es zum ersten Mal siehst.
Ja.
Mein persönliches Highlight dieses Jahr war auf jeden Fall, und das sehen wir auf jeden Fall anders, war Inglourious Basterds. Ich finde den noch immer ziemlich klasse und ich habe ihn jetzt noch nicht auf DVD gesehen, aber ich bin mal gespannt, wie der sich dann beim zweiten Mal anschauen behaupten kann. Am Anfang des Jahres hätte ich Geld drauf wetten können, dass, wenn wir uns hier unterhalten über die besten Filme 2009, das Avatar bei mir ganz oben steht, aber ist wohl leider doch nicht so. Dann Up von Pixar, wie gesagt, sehr gut. Fand ich sehr, sehr gut. Mal überlegen, was gab's noch Tolles dieses Jahr? Watchmen, genau. Fand ich, wie gesagt, auch super. Aber da hatten wir es ja, als wir den im Podcast besprochen haben. Ich glaube, das liegt echt daran, dass ich das die Graphic Novel halt vorher noch gelesen habe und dass es dann echt einen Mehrwert zu dem Film schafft. Ich glaube, wenn du die Hintergrundgeschichte da nicht kennst oder so, bist du von dem Film echt überfordert, weil halt alles einfach so schnell geht und du einfach nicht so diesen roten Faden da siehst, wenn du die Geschichte nicht kennst, weißt du? Daran kann es liegen. Und was du meintest, ob sich diese ganz lange Fassung da lohnt, ich weiß nicht, ich fand ehrlich gesagt, im Comic fand ich diese Einblendung von diesem anderen Comic, im Comic da, von diesem Black Friday, fand ich im Comic eher störend. Und ich kann mir echt vorstellen, dass es im Film dann auch so ist. Aber ich habe jetzt auch noch nicht diese ganz lange Fassung gesehen. Ich muss mir den jetzt mal kaufen und dann schaue ich mir mal Kinofassung, Director's Cut und Lang-Lang-Fassung an einem Tag an oder so. Ja, mal schauen. Was fand ich noch gut? District 9 habe ich ja auf dem Fantasy... Hast du vergessen?
No.
Jetzt darfst du noch kurz anfügen, dass du District 9 auch noch gut fandest.
Ja, nee. Das würde ich machen. Fand ich auch überraschend gut, weil... Ja. So viel hat man von dem Film man im Vorfeld gar nicht gehört, deswegen.
Nö. Und habe ich, wie gesagt, auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, war da mit Abstand, oder nicht mit Abstand der beste, aber war einer der besten Filme, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Und ich fand es halt auch, wie du gesagt hast, sehr überraschend und es hat halt so einen coolen, also der Film hat einfach so einen coolen, für mich so Underdog-Charme, weißt du, einfach weil er in Südafrika von einem völlig unbekannten Regisseur mit völlig unbekannten Schauspielern und dann und zeigt einfach Michael Bay, wo der Hammer eigentlich. Das fand ich schon ziemlich cool. Und wie gesagt, habe ich ja vorhin schon bei Avatar gesagt, dass die Story von District 9 einfach mal wirklich vorbildlich einfach ist, weil du sowas halt noch nicht gesehen hast mit solchen Charakteren und so einen, ich sag mal, unsympathischen Hauptcharakter, mit dem du dich dann letztendlich trotzdem ja nicht identifizieren, aber den du dann trotzdem akzeptierst eben als Hauptfigur und so. Das fand ich schon, war interessant. Die haben auf jeden Fall, sind viele Risiken eingegangen und es hat sich gelohnt. Ja. Und was ich auch noch sehr gut fand, auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, war Thirst.
Ja, da hattest du ja auch eine relativ ausführlich gute Review gesagt oder hast du gut, relativ gut eine gute Noten gegeben, als wir den besprochen hatten im Podcast. Ja,
genau. Muss ich mir auch auf jeden Fall nochmal auf DVD anschauen. Das ist halt wirklich, das ist ein cooler Film, wenn du dich überhaupt so für Filme interessierst, überhaupt diese ganzen, wie die Szenen aufgebaut sind, die Kamera einstellen, die ganzen Bilder, da ist ein Bild echt perfekter als das andere und das ist echt, das zeigt euch, was für ein großartiger Regisseur der ist. Und ich fand im Gegensatz zu vielen anderen, ich fand die Geschichte jetzt auch nicht besonders, besonders prätentiös oder schlecht oder irgendwie, es gibt viele, die da dran rummeckern, dass es irgendwie zu viele Selbstreferenzen und ach, weiß ich nicht. Ich fand die Geschichte echt angenehm. Ich fand sie auch nicht so, ich sag mal, abstrakt oder so wie zum Beispiel das Ende von Oldboy. Ja, das fand ich, war mir dann persönlich einfach ein bisschen zu extrem abstrakt. Ich mag surreale Filme oder so, aber gerade weil Hellboy bis dahin einfach so ein bisschen relativ linear war und dann am Ende einfach so total abdreht, konnte ich mich da irgendwie nicht so drauf einlassen. Ich fand, Thirst war, obwohl ich was anderes erwartet habe, doch angenehm. Du konntest dem Film ganz gut folgen und zwar linear, auch wenn es viele Metaphern gab und so, war es doch ein Film, dessen Story du gut folgen konntest.
Mhm.
Ja. Dann lassen wir kurz über nächstes Jahr sprechen, über die Filme, die schon absehbar sind oder am Horizont stehen. Und da freue ich mich ganz besonders auf Martin Scorseses Shutter Island.
Ja.
Vor allem die Reviews, die ich bis jetzt gelesen habe, es gab ja schon so erste Vorführungen. Ich glaube, Ended Cool News macht ja immer so ein, jedes Jahr am Ende so ein Festival, das heißt Bud Numberton oder so, irgendwie in Texas. Und da haben die es tatsächlich geschafft, Shutter Island als Premiere aufzuführen. Und die Reviews, die von da kommen, die waren wirklich klasse. Also die überschlagen sich alle mit Lobpreisungen und so. Und der Film soll wirklich sehr, sehr gut sein.
Mhm.
Ja, und was ich in den Reviews auch gelesen habe, war, dass die Story an sich eigentlich auch bekannt ist, dass es halt so ein klassische Mystery-Thriller-Story ist oder so, aber dass sie einfach noch nie so gut erzählt wurde wie jetzt in dem Film und dass es wirklich sich lohnen muss. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich finde es ja sehr schade, dass die den Starttermin so weit verschoben haben, weil ansonsten hätten wir jetzt schon drüber reden können.
Ja, genau.
Aber ich glaube, im Februar startet der jetzt, ne?
Naja, der läuft in, ich glaube, als erstes läuft er in, auf der Berlinale, außerhalb des Wettbewerbs,
eben die Konkurrenz. Ist die Berlinale nicht erst im Mai?
Nein, die ist im Februar.
Ah, okay. Das, wieder planiert hier.
Ja, egal, macht ja nichts. Du wohnst auch nicht in Berlin, du musst das ja nicht unbedingt wissen.
Nee, noch nicht, aber ich komme im Sommer.
Oh Gott. wie gesagt, der läuft zuerst auf der Berlinale und ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen später kommt er dann auch regulär in die Kinos.
Ah, cool. Also der hat Premiere an der Berlinale?
Genau.
Ja, cool.
Also ich freue mich auch unbedingt auf den Film Scorsese, DiCaprio. Also da warte ich, denn da kann ich die Erwartungen nicht zurückschrauben. Die sind da schon relativ hoch. Genau. Ja.
Ich habe, da fällt mir gerade ein, apropos Berlinale, auf der DVD von Last Waltz with Bashir, dieser israelische Zeichentrickfilm, da in den Extras, da geht es dann so um die Produktion von dem Film und so Videotagebuchmäßig. Und da geht es dann darum, da sitzen die Produzenten, der Regisseur und so in ihrem Büro und dann versuchen die halt irgendwie Festivals klar zu machen, auf denen der Film Premiere feiern kann. Und dann haben sie irgendwie ein Angebot von der Berlinale und von Cannes und die müssen sich halt entscheiden, wo die Weltpremiere von dem Film sein muss. Und die Entscheidung fällt dann natürlich für Cannes, ist ja auch das prestigegrößere Festival, würde ich mal sagen. Ja. Aber es ist schon ziemlich lustig, weil die dann echt 5 Minuten über die Berlinale lästern und so. Und so tun, als sei das eine schwere Entscheidung und so, dabei ist es gar keine schwere, weißt du? Also die lassen da irgendwie kein gutes Haar in der Berlinale, was ich ein bisschen größenwahnsinnig fand, vor allem, weil es irgendwie der erste Film vom Regisseur war oder der erste Bekannte oder so, keine Ahnung.
Ja, gut. Naja.
Ja. Dann, was läuft noch? Imaginarium of Dr. Parnassus?
Ja, die läuft relativ früh, ich glaube, erste oder zweite Januarwoche.
Ah, cool, dann eignet sich das ja wunderbar für den nächsten Podcast.
Genau.
Und ich habe den Trailer jetzt vor Avatar im Kino gesehen und ich muss sagen, auf der Leinwand wirkt er nochmal cooler, also nochmal fetter. Ja.
könnte ich ja dann extra für Terry Gilliam auch mal 12 Monkeys gucken.
Ja, das solltest du mal machen können, wenn wir mal das Retro-Review reinschieben.
Genau. Ja. Nein, ansonsten, ansonsten läuft im Frühjahr laufen dann die Filme, die eigentlich in den USA jetzt zur Oscar-Season, die ganzen kleineren Sachen. Ich glaube, der neue Coen läuft Ende Januar an, Serious Man, der ja auch relativ, soll jedenfalls richtig, richtig gut sein. So eben nur ein bisschen Oldschool-Coen sein. Also nicht so No Country-mäßig, sondern ein bisschen mehr Back to the Roots.
Mehr Barton Fink.
Ja, definitiv. So Richtung Fargo und so weiter. Ansonsten Up in the Air von Jason Reitman. Das ist ja sozusagen der Film, der mit so am stärksten aktuell auch für die Oscars gehandelt wird, zusammen mit Hurt Locker, wo ich eben vergessen habe, den zu erwähnen, bei den Filmen, die ich im Jahr gesehen habe. Ah. Der läuft, glaube ich, auch Ende Januar, Anfang Februar mit George Clooney. Das ist auch einer, den ich unbedingt sehen will, weil ich da auch nur Gutes gehört habe. Ansonsten, müssen wir mal ein bisschen gucken. Früh im Jahr laufen ja meistens eh nicht so die großen Filme, müsste man mal sehen. Aber wir finden sicherlich ein paar Sachen, die wir besprechen können. Und wenn nicht, machen wir hier Retro-Review.
Ja, Retro-Wochen bei Filmen. Ja. Ich bin immer gespannt auf die Oscars nächstes Jahr, vor allem weil sie ja die beste Filmkategorie ausgeweitet haben auf 10 Filme. Da bin ich mal gespannt. Vor allem bin ich sehr gespannt, wie haben wir noch unsere Wette laufen, ob Inglourious Basterds eine Chance hat auf eine Nominierung.
Ja, da war ja was, genau.
Wie ist es eigentlich bei den Golden Globes? Ist der nominiert als bester Film?
Ja.
Okay.
Ja, müsste. Die haben ja, Golden Globes haben ja unterteilt in einmal in Drama und einmal in Musical or Comedy, was da auch ein bisschen zu sehr obskuren Nominierungen führt. Aber um auf die Oscars zurückzukommen, ich denke mal, also so Technik-Sachen, dürfen wir uns eigentlich einig sein, dass so von Ton, Bild etc. Aber klar, ja, definitiv, der holt alles. Und dann muss man echt sehen, inwiefern die Academy auf die Story fliegt, ob der dann Chancen eben hat. Also ich denke, er bekommt auf jeden Fall pro forma Nominierungen in den Kategorien Best Picture und Best Director. Was dann noch ganz witzig ist, weil dann sind da Herr und Frau Cameron, also hier Catherine Bigelow war ja mit Cameron verheiratet, sind dann alle...
Frau Ex-Cameron.
Ja, genau, Frau Ex-Cameron in einer Kategorie. Wäre ganz lustig, wenn sie ihm den...
Ja, das wäre echt lustig.
Ja, sonst, wie gesagt, also musst du gucken, wirklich wie, also die Kritiker in den USA, wenn man das so überschlägt, die sind ja eigentlich auch relativ positiv eingestimmt, aber ich weiß nicht, ob das das reicht, um die Academy dazu überzeugen und das ja.
Ja, aber ich glaube, bei 10 Nominierungen, da können das durchaus reinschaffen.
Ja, rein auf jeden Fall. Ich meine jetzt nicht, ob es dann zu dem Goldjungen funktioniert.
Achso, also das glaube ich nicht. Also ich meine, ich glaube, so bei bester Film, da wird schon Wert auch auf die Geschichte gelegt. Und
ich denke mal, die Nominierung ist fix. Also jedenfalls im Film und Regie und dann Drehbuch eigentlich nicht bei dem. Und ja, Kamera, mal sehen, weiß ich nicht.
Obwohl die Entscheidungen von der Academy ja auch nicht immer so logisch nachvollziehbar sind.
Nee. Ja. Wer auf jeden Fall hier den Oscar bekommt, ist Christoph Waltz. Darauf lege ich mich jetzt fest. Da.
Ja, sollte er mal.
Ja. Da dreht er jetzt mit Cronenberg zusammen bald.
Ach echt? Was macht denn Cronenberg? Wollte der nicht mal diese Verfilmung von irgendwas mit Nietzsche oder so? Oder Sigmund Freud?
Ja, es ist es, genau.
Ah, das ist der Freud und er spielt Freud oder was?
Nein, ich weiß nicht genau, wen er spielt. Er spielt aber zusammen mit Michael Fassbender und Keira Knightley.
Ah, okay. Fassbender hat er auch in Glorious Bastards.
Genau. Ja. Das wurde, glaube ich, heute oder so verkündet, dass Cronenberg sein nächstes Projekt sein wird und eben Christoph Waltz. Okay. Zusammen mit Knightley und Fassbender in dem Film, insofern.
Das finde ich ganz interessant mit Cronenberg, da bin ich mal gespannt, was er daraus macht, weil es ja nicht so der Film, den man von Cronenberg irgendwie erwarten würde.
Nee.
Irgendwie, ja.
Aber jetzt sind wir gerade ein bisschen abgeschweift, glaube ich.
Genau. Dann hören wir uns nächstes Mal wieder, dann wahrscheinlich, ich glaube auf Deutsch heißt er das Kabinett des Dr. Panasses.
Ist das echt? Na gut.
Oder sowas.
Ja, oder sowas, genau.
Okay, dann im Januar. Wie gesagt, wir wünschen euch allen frohe Weihnachten. Lasst euch reich beschenken. Genau. Kommt gut ins neue Jahr.
Exakt.
Haltet euch an eure Vorsätze. Wir versuchen den Podcast etwas regelmäßiger über die Bühne zu bringen.
Ja.
Und wir würden uns freuen, wenn ihr mal auf unsere Blogs klickt. Meinen findet ihr unter www.filmabendinfo und Frankies unter
filmecke.blogspot.com.
Ja. Bis dann. Ciao.
Tschüss.